Wirtschaftsthemen sind eine ganz wichtige Säule innerhalb der Recherche. Und uns ist allen klar, viele gehen eben über diese Einschlitzsuche über Google, aber es gibt noch viele, viele andere spannende Quellen und dazu gehören auch die Bibliotheken. Und eine ganz wichtige Quelle in diesem Zusammenhang, wenn es um Wirtschaftsinformationen gibt, ist das ZBW, Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. Und dahinter steckt eine sehr spannende Datenbank oder Recherchestruktur. Und darüber habe ich mit Heike Baller von Profiwissen aus Köln gesprochen. Steigen Sie mit uns ein in das Themensegment Bibliotheksrecherche über das ZBW. Am Mikrofon für Sie Michael Klems.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start Sequence.
Wir waren bei den Bibliotheken und für mich ist so ein bisschen wichtig, also klar, Katalog, dass man das begreift, man kann gucken, welche Bestände sind eigentlich da, finde ich ein Buch oder eine Veröffentlichung zum Thema XY. So, und jetzt stelle ich ja fest, Mist, meine Haus- und Hofbibliothek oder was auch immer hat das nicht. Und dann sagt der Bibliothekar, ja, da müssen Sie zu einer Spezialbibliothek. Die sammelt das in dem und dem Fachbereich. Was ist jetzt die Intention dahinter, dass es eben diese Spezialbibliothek gibt, die irgendwas sammelt? Eigentlich habe ich doch die Aufgabe von meiner Haus- und Hofbibliothek. Die sollte das doch tun.
Ja, da kommen jetzt zwei Begriffe ein bisschen durcheinander.
Okay.
Also diese Spezialbibliotheken, das sind meistens Bibliotheken, die an Institute oder Universitäten angeschlossen sind und sehr gezielt, also diese Zentralbibliotheken meine ich jetzt. Also wir haben Zentralbibliothek Wirtschaft, wir haben Zentralbibliothek Medizin, es gibt eine ZB Sport, es gibt eine ZB Pharmazie. Und das sind schon auch nochmal eben von Anspruch her andere Bibliotheken als eine normale Institutsbibliothek und auch als so manche andere Spezialbibliothek. Also Zentralbibliotheken sind nochmal die verschärfte Form, wenn Sie so wollen.
Okay. Woher kommt dann dieser Bündelungsansatz? Ist der rein wirtschaftlich zu sehen? Ist das wirklich eine rein wirtschaftliche Idee gewesen, nach dem Motto, wir machen das so in ein System oder in ein Haus?
Also wenn wir jetzt mal bei der ZBW loslegen, die gibt es seit 1914. Die ist damals als königliches Institut für Seefahrt, Königliches Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft gegründet worden. Und zwar als unabhängiges Institut an der Universität in Kiel.
Mhm.
Und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit diese Bibliothek entwickelt, die wir also jetzt schon, dass es eine spezielle Bibliothek war, das war dann in den 20ern, da hatten wir ja noch den Krieg dazwischen. Das heißt, die hat sich dann so nach und nach daraus entwickelt. Das Ziel des Instituts war eben wissenschaftliche Auseinandersetzung, Beziehungen in der Weltwirtschaft. Das war damals relativ innovativ, weil eigentlich eben so dieser Nationalismus dagegen sprach. Aber andererseits haben natürlich da alles schon und schon seit Jahrhunderten weltweit Handel getrieben. Ich meine, das ist ja keine neue Erfindung des 21. Jahrhunderts. Diese Bibliothek hat sich also jetzt über 100 Jahre quasi entwickelt. Andere Zentralbibliotheken haben jüngere Geschichten. Deshalb kann man jetzt die ZBW da nicht unbedingt mit allem in eine Reihe stellen.
Okay, das ist so ein bisschen historisch gewachsen jetzt.
Ist historisch gewachsen, genau. Mich hat ja am Anfang irritiert, dass das auf einmal Königliches Institut hieß. Und ich gefragt habe, welcher König? Wieso? Das ist irgendwo eins der Elbherzogtümer. Ja, das ist seit 1867 die preußische Provinz Schleswig-Holstein. Das war im Rahmen der Einigungskriege, wurden die Elbherzogtümer Schleswig und Holstein eben Preußen zugeschlagen. Mhm. Und die haben dann diesen Kriegshafen von Danzig nach Kiel verlegt. Ne, wir haben also da, diese Geschichte hängt auch noch dahinter. Also gerade auch wenn man an Wilhelm II. Denkt, diese Seefahrer und diese Kriegsmarine-Besessenheit, die diesen Monarchen ausgezeichnet hat, das ist da dann auch nochmal deutlich geworden quasi.
Das ist natürlich super spannend, wenn man jetzt so ein bisschen so historisch auch bestimmte Entwicklungen sehen könnte und wenn das jetzt digital abgebildet wäre, das ist natürlich ein gigantischer Recherchefundus, der einem rein theoretisch in einem solchen Hause zur Verfügung steht.
Ja, zum Beispiel von Professor Dr. Heinrich Schmidt, Weltwirtschaft und Kriegswirtschaft. Ein Vortrag gehalten in den staatsbürgerlichen Kursen in der Tonhalle zu St. Gallen am 1. Februar 1915.
Ja, eigentlich nichts Neues, ne? Nach heutigen Gesichtspunkten. Ne?
Und erschien bei Orell Füssli. Kennen wir heute auch noch. Nicht? Also wir haben also einmal diese Sachen, das liegt digitalisiert vor. Das heißt, ich kann jetzt direkt am Rechner kann ich dieses Buch aufschlagen und daran anfangen zu lesen.
Steigen wir da mal eben ein. Was heißt jetzt wirklich recherchieren und suchen und lesen? Nehmen wir uns mal wirklich die ZBW einfach mal vor. Ist auf der Seite und hat jetzt die Möglichkeit, ohne jeglichen Login dort zu lesen. Man braucht also keine, also sagen wir erstmal zu recherchieren.
Zu recherchieren. Man braucht keine Zugangshürden zu überwinden, sondern man kann direkt anfangen zu recherchieren. Das ist das Portal Econbis. Das heißt, hier liegt nicht nur der Katalog der ZBW vor, sondern auch jede Menge andere Kataloge sind damit verbunden. Datenbanken eben weltweit, kann ich da in Literatur recherchieren. Das heißt, ich habe erstmal so eine ganz normale Suchzeile, ähnlich wie ich sie bei einer Suchmaschine auch hätte, und kann dann sagen, ich will nach Publikationen oder, das finde ich sehr lustig, nach Veranstaltungen suchen. Gerade in der Wirtschaft sind ja viele so Tagungen, Kongresse und so weiter, das kann man also auch suchen. Das wäre die einfache Suche. Ich kann dann sagen, bitte nimm meine Begriffe in alle Felder, ich möchte nur die freien Volltexte haben, oder ich kann die in die erweiterte Suche gehen. In der erweiterten Suche habe ich dann ganz, also finde ich sehr nutzerfreundlich, sehr schöne Möglichkeit, dass ich sage, also ich habe ein Suchfeld, das fülle ich aus, das ist jetzt für den Autor. Und dann füge ich ein Suchfeld hinzu. Das heißt, ich habe keine fertige Maske, sondern ich mache mir meine Recherchemaske.
Was sich völlig von den bestehenden OPACs, die ich kenne, jetzt unterscheidet.
Ja, richtig. Und wenn ich dann das recherchiert habe mit meinen, ich kann da auch die Vorgaben machen, welche Art von Publikation, also soll es ein Buch sein, soll es ein Zeitschriftenartikel sein, soll es eine Konferenzschrift sein, soll es eine Hochschulschrift sein, soll es ein statistisches Ding sein. Nicht? Das kann ich also alles vorher entsprechend filtern.
Und ich kann es, das habe ich gesehen, auch nachträglich, glaube ich, sogar noch in der Trefferliste definieren.
Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Ich habe also dann eine Ergebnisseite mit den Treffern. Das heißt, ich habe für jeden Treffer habe ich so ein kleines Feld. Da ist der Titel, da steht da dran, was für eine Art Publikation das ist, also ob es ein Artikel oder ein Buch ist. Da steht dran, ob ich direkt zu einem Volltext kommen kann. Da steht dran, was es für mögliche Zugänge gibt. Das kann ich immer so, das sind so kleine Menüs, die dann aufklappen, wenn ich da draufklicke. Und rechts habe ich eine sehr, sehr lange Spalte, wo ich weiter filtern kann. Das heißt, ich kann einmal sagen, der Erscheinungszeitraum interessiert mich. Also ich kann jetzt von, wo geht das los? Das fängt bei, ich weiß gar nicht, also sehr früh 1600 irgendwas fängt das an. Bis eben jetzt 2019 ist ja jetzt schon Publikationsdatum, auch wenn wir noch nicht 2019 haben. Und das heißt, ich kann mit Hilfe von so einem Balken diesen Publikationszeitraum festlegen. Und dann kann ich sagen, ich möchte folgende Themen noch mit berücksichtigt haben. Also ich will jetzt zum Beispiel, wenn ich Weltwirtschaft habe, will ich Globalisierung, International Economy oder sowas dabei haben. Und da steht dann immer neben jedem der Begriffe, die da angegeben sind, steht die Anzahl der Treffer, die diesen Begriff beinhalten. Das heißt, ich kann mir da nochmal die Sachen zusammensuchen, die für mich interessant sind. Dann kann ich gucken, wie sieht es mit der Online-Verfügbarkeit aus. Online-Verfügbar kann zweierlei heißen. Also einmal kann es heißen, dass es etwas ist, was es zwar online gibt, wofür ich aber bezahlen muss oder wo ich eingeloggt sein muss oder auf einem Campus sein muss.
Das heißt, es ist aus urheberrechtlichen oder ja genau, aus urheberrechtlichen Gründen kann ich das Objekt nicht direkt abrufen.
Das hat, lizenzrechtliche, das hat nicht so sehr was mit urheberrechtlichen okay. Sachen zu tun, sondern eher mit Lizenzrechten.
Alles klar.
Also die Bibliotheken kaufen ja die Medien quasi meistens an und die Verlage sagen, das darf nur in dem und dem Rahmen zugänglich gemacht werden. Und das andere ist eben die Sachen, die frei verfügbar sind. Das heißt, das sind die Open Access Sachen, die ich auch ohne Einloggen direkt aufrufen und lesen kann, wie dieses historische Werk, was ich da eben zitiert habe.
Das heißt, da habe ich dann direkt Zugriff auf die PDF-Datei oder
auf EPUB oder auf was auch immer das ist. Es gibt da dann auch die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Publikationsformen nochmal zu unterscheiden. Also ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich so ein ganzes Buch habe, ist das als PDF beispielsweise auf dem Reader schlecht zu lesen. Mhm. Dann ist es besser, wenn ich die Möglichkeit habe, das ist nicht bei allen gegeben, aber wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, ich nehme jetzt die EPUB-Version, das kann ich auch mir auf meinen Reader laden, und dann ist gut.
Ja? Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt wirklich absolut überhaupt nicht universitär vernetzt bin oder eingetragen bin? Gibt es dennoch so eine Möglichkeit, so eine Art Fernkopie oder Lieferservice in Anspruch zu nehmen? Bieten die das an in dem Haus, wie man das von Subito zum Beispiel kennt?
Also Subito würde ich da jetzt auch sagen, weil Subito unabhängig ist davon, ob irgendjemand irgendwo als Nutzerin oder Nutzer registriert ist. Mhm. Es ist einfach so, dass ich beispielsweise hier auch sehen kann, ich sitze ja in Köln, ne, und ich kann jetzt, wenn ich diese rechte Spalte da weiter runter gehe, komme ich an Institutionen und Nachweis aus. Das heißt, ich habe hier quasi die Quellen, aus denen Econbis die Informationen bezogen hat. Und da sehe ich hier zum Beispiel USB Köln, Wieso.
Okay.
Sachen sind da drin. Jetzt kann ich sagen, die will ich jetzt sehen. Und dann kann ich gucken, komme ich über meinen Account, über mein Login als Leserin an der USB Köln, komme ich dann daran.
Das heißt, ich habe immer die Vernetzung zu den anderen Instituten, die also auch
genau.
noch...
Genau, das ist also so diese eine Möglichkeit dann noch. Da gibt es halt ganz verschiedene Quellen, die diese Zentralbibliothek nutzt.
Was ist jetzt so, ich sag mal, damit wir einfach mal so Praxisfälle haben, was wären jetzt so, sagen wir mal, so 1, 2, 3 Praxisfälle, wofür man das einsetzen kann? Rahmen der Hausarbeit?
Ja.
Okay.
Also wenn ich über ein bestimmtes Thema arbeite und wissen will, was ist zu dem Thema erschienen, tue ich in den Wirtschaftswissenschaften gut daran, von vornherein bei Econbis zu recherchieren, weil ich da auf eine vertrauenswürdige Weise breit aufgestellt bin. Also das heißt, die Quellen sind hier andere Bibliothekskataloge oder eben auch wissenschaftliche Datenbanken. Also zu diesen Quellen gehört zum Beispiel auch BASE, also Bielefeld Academic Search Engine. Das ist eine verlässliche Quelle, also eine Datenbank für wissenschaftliche Publikationen grundsätzlich.
Und hier kommt ja wirklich der Vorteil wieder zum Tragen, wenn ich jetzt mal diesen Dauerbrenner nehme mit unseren Frauenzeitschriften und der Suchmaschine, dass ich jetzt, wenn ich eine entsprechende wirtschaftswissenschaftliche oder wirtschaftliche Fragestellung habe, ich wirklich absolut in der Top-Quelle eigentlich recherchiere. Warum sollte ich da noch in Anführungszeichen teilweise mit der Suchmaschine anfangen?
Fragezeichen. Ja, ist halt die Frage, will ich Literatur recherchieren zu meinem Thema? Also das ist die Voraussetzung.
Ja, aber es ist ja so, also ich kenne immer wieder diesen Ansatz, gerade bei vielen, die irgendwas suchen, also wenn es jetzt wirklich um eine Fragestellung geht, fachlicher Natur, da sind ja viele immer so getickt, sie wollen gerne das fertige Endergebnis, die Lösung, wollen sie sofort als Ergebnis haben. Ja, das ist ja immer so dieses, ich brauche den fertigen Text, der mir das alles irgendwo löst. Da kann man doch im Endeffekt sagen, Freunde, dann geht doch bitte direkt in eine Fachliteraturdatenbank beziehungsweise in eine literaturübergreifende Suche, die euch sowas zur Verfügung stellt. Wenn dann nichts da ist, dann könnt ihr da schon mal einen Haken hintermachen.
Richtig, und ich meine, es ist ja so, das geht bei BASE und das geht auch bei den meisten anderen großen Katalogen und bei der ZBW natürlich auch, ich kann eben voreinstellen, ich möchte nur freie Volltexte haben. Das heißt, ich finde auf diese Weise auf jeden Fall das, was Open Access zur Verfügung steht. Mhm. Und das heißt, ich kann da direkt anfangen zu lesen. Ich kann mir das runterladen, ich kann das auf dem Bildschirm direkt lesen.
Und ich habe eine valide Quelle, ich habe einen Nachweis etc. Was genau. Mir bei der Suchmaschine, was erstmal schwierig wird, die lenkt mich ja nur auf irgendein Ergebnis in Form einer Webseite, einer PDF-Datei etc., wo ich mir das alles noch zusammensuchen muss.
Richtig. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt mal ein Ergebnis aufgerufen, Ende der Party, die Explosion im Finanzsektor und die Krise der Weltwirtschaft, habe ich jetzt angeklickt, weitere Zugänge. Und da habe ich jetzt Google Scholar prüfen in deutschen Bibliotheken, und zwar einmal im HBZ, das ist das Hochschulbibliothekszentrum, das ist der Verbundkatalog in Nordrhein-Westfalen.
Mhm. Ja, HBZ.
Und ich kann im KVK recherchieren.
Karlsruher virtueller Katalog.
Genau, und ich kann im WorldCat, also ich kann weltweit recherchieren. Das heißt, ich kann mithilfe dieser Sachen gucken, wie komme ich an diesen Text ran? Also gesetzt der Fall, ich hätte jetzt nicht den filterfreier Volltext. Kann ich hier gucken, wo ist das? Und wenn ich in Nordrhein-Westfalen sitze, gehe ich hin und klicke auf HBZ und dann bekomme ich angesagt, in welcher Institution das vorliegt.
Und könnte mich dann ins Auto, Zug oder was auch immer setzen und könnte hinfahren oder wieder Fernleihe etc.?
Ja, wenn ich jetzt als Leserin der USB sage, USB Köln, sage, das liegt in Bonn, dann kann ich gucken, dass ich das über Fernleihe bekomme, ich kann hinfahren. Das hängt natürlich dann von meinen zeitlichen Ressourcen ab.
Prima.
Das kann man auch direkt bei Subito bestellen, und es gibt einen schönen Button, der heißt, ich brauche Hilfe. Das heißt, dann geht eine Chatbox auf und ich kann meine Frage stellen.
Ja, das hat doch was. Aber wahrscheinlich nicht 24 Stunden täglich. Müssen wir mal ausprobieren.
Ja, wenn Sie mal nachts um 2 nichts anderes zu tun haben. Also ja, ich finde insgesamt dieses Econ-Wissen eine sehr nutzerfreundliche Geschichte.
Also ich habe mal so ein bisschen drin rumgesucht. Es ist unheimlich schnell. Ja. Also ich habe so überhaupt keine Wartezeiten gehabt. Mhm. Und was mir halt wirklich sehr gefallen hat, war wirklich dieses Nachändern des Rechercheergebnisses. Mhm. Eben auch durch diesen Zeitbalken, wo ich dann eben den Zeitraum einstellen kann und entsprechende Quellen, Limitierung oder Erweiterung. Das finde ich eigentlich total klasse. Damit man auch so ein Gefühl ein bisschen dafür bekommt, wo das entsprechende Thema auch angesiedelt ist. Ja, genau. Das halte ich auch für wichtig. Was ich gerne mal in einem anderen Podcast besprechen möchte, aber das reiße ich mal ganz kurz hier an, solche Kataloge oder Nachweisdatenbanken eignen sich auch hervorragend zum Auffinden von Experten.
Weil wenn zu einem Thema Sachen von einer Person sich massiert zeigen, dann habe ich den Experten.
Ja, beziehungsweise ist immer meine These, dass ich sage, derjenige ist durch einen Lektoratsprozess gegangen, wenn ich bestimmte Quellen auswähle. Ja, wenn ich also frei nach irgendwas suche im Netz, über eine Suchmaschine zu einem bestimmten Thema, bekomme ich zwar irgendwelche Namen auch in Form von Webseiten, Beratern und so weiter, aber da muss ich mir erstmal zusammensuchen, haben die überhaupt, ich sage jetzt mal die Performance, sind die überhaupt so angesiedelt und publizieren jetzt in namhaften Verlagen oder Publikationen, ist immer noch in Anführungszeichen so ein bisschen so ein Aushängeschild, wo man auch so einen Nachweis führen kann, guck mal hier, der hat in dem und dem Verlag, was weiß ich, bei Springer oder bei anderen namhaften Verlagen, genau, hat er publiziert, da kommt man nicht so einfach rein, und der hat auch mehrere Bücher oder Veröffentlichungen, ja. Da.
An den Titeln ja auch, wenn das sozusagen thematisch immer in die gleiche Richtung geht. Hm?
Genau, das ist
so ein bisschen. Das gehört mit zu den Sachen, die ich meinen Studierenden erzähle, wenn ich sage, dieses Schneeballsystem bei der Literaturrecherche, das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, wenn ich sage, lesen Sie Literaturverzeichnis, und wenn Ihnen bestimmte Namen immer wieder begegnen, die Sie jetzt noch nicht dabei hatten, mit entsprechenden Titeln, dann sehen Sie zu, dass Sie da was von lesen.
Also da ist auch immer noch so ein bisschen so um die Ecke rum und Fantasie gefragt. Also man muss bei den Systemen auch immer ein bisschen, ich sag mal, experimentieren und ja.
Man steckt doch in seiner eigenen Formulierungsblase. Also wenn ich ein Thema formuliere, formuliere ich das auf meine Weise. Und es kann sein, dass ein Experte, der sich mit vielleicht einem speziellen Zweig meines Themas befasst, das mich aber durchaus interessiert, dass der das ganz anders benennt.
Ja klar, und das stelle ich auch im Rahmen der Recherche erstmal irgendwann fest, durch irgendeinen Titel oder eine Verschlagwortung.
Genau so, ne? Das ist genau so. Übrigens gibt es bei der ZBW noch etwas Nettes für Leute, die im Wissenschaftsbetrieb sind, und zwar Econ Store, Make Your Publication Visible.
Okay.
Also das ist einmal, ähnlich wie bei anderen solchen Institutionen auch, eine Möglichkeit, eigene wissenschaftliche Arbeit zu veröffentlichen. Aber es ist auch eine Möglichkeit zu gucken, was an Arbeiten zu einem bestimmten Thema gerade irgendwo passiert, was da auf einer niedrigeren Ebene, jetzt nicht auf der Ebene der großen Verlage, die Sie gerade genannt haben, sondern eben mehr auf dem Level der Hochschulschriften und so weiter. Das heißt, also ich habe jetzt hier dann eine Sache, die dann eben von 2018 ist, die ganz aktuell ist und die in der Sammlung erscheint. Und ich kann da solche Sachen dann eben auch finden. Ich kann auch sagen, hier, ich will das auch aus einer bestimmten Quelle haben. Ich habe da also auch diese Möglichkeiten, das alles also nochmal zu filtern, einzugrenzen und so weiter. Und das sind teilweise dann sehr spezielle Sachen, weil das kleinere Publikationen sind.
Ja, das geht schon Richtung Hausarbeit so ungefähr.
Teilweise sind das auch studentische Arbeiten, Abschlussarbeiten oder sowas. Aber das kann durchaus auch interessant sein, gerade auch wenn ich selber als Studentin da sitze und überlege darüber, was zu machen, dann gucke ich mal lieber, ob da jemand schon was gemacht hat.
Don't copy and paste, please.
Don't copy and paste, ja, aber eben auch, da hat einer das in die Richtung gemacht und dann mache ich das sicherheitshalber in die andere Richtung, damit eben nicht copy and paste.
Ja, also nehmen wir einfach mal so top aktuelle Sachen, jetzt im Bereich Wirtschaft zum Beispiel die neue Seidenstraße. Das ist ja ein Thema, das ist ja noch sehr, sehr aktuell und frisch. Und da jetzt zum Beispiel nachzurecherchieren, könnte man eigentlich mal jetzt so als Podcast-Übungsaufgabe rausgeben. Was gibt's da so an Hochschulveröffentlichungen im kleinsten Kreise, die sich mit dem Thema wirtschaftlichen Auswirkungen auf Europa durch die neue Seidenstraße oder die geplante Seidenstraße ergibt? Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
Solche Sachen, die gerade in der Diskussion sind. Also das ist schon ganz schön. Dann gibt's noch den Thesaurus.
Okay.
Also das sind ja so der Wortschatz. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, ich möchte die entsprechenden Begriffe zu meinem Themenfeld haben. Das heißt, ich nehme jetzt das Begriffsfeld Produkte und gehe unter Fischereiprodukte. Dann habe ich Fische, Fischereiprodukte, Krebstiere, Meerestiere, Seefische.
Das heißt, diesen Thesaurus-Katalog kann ich selber im System so durch...
Das kann ich so aufrufen und dann kann ich hier gucken, wird benutzt für Thunfisch, Meerfische und so weiter. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit auch mitzubekommen, welche Begriffe für welche Themen verwendet werden.
Das ist natürlich total wichtig, weil das standardisiert ist. Um das dem nicht so affinen Rechercheur zu sagen, ihr könnt das bitte vergleichen mit den Tags unter WordPress.
Ja. Ja.
Nur etwas solider und etwas wissenschaftlicher aufgebaut.
Ja, gut. Schließlich bei einer wissenschaftlichen Bibliothek.
Nein, es macht ja wirklich Sinn, also weil ich dann mit einem Schlagwort wirklich alles dann einfange, wenn es ordentlich kategorisiert oder verschlagwortet ist. Ja. Auch sowas hat natürlich seine Macken, keine Frage.
Ja, man muss sich auch einarbeiten. Also es ist jetzt nichts, was sozusagen absolut intuitiv funktioniert. Es ist durchaus sinnvoll, sich mal vorher vielleicht, und sei es der Wikipedia-Eintrag zu, was ist ein Thesaurus, anzuschauen, damit man ungefähr weiß, wie man damit arbeitet.
Ich glaube, da machen wir auch mal einen eigenen Podcast drüber. Das sprengt dann jetzt, denke ich mal. Da kommen wir dann wirklich in das Dino-Zeitalter. Ich muss bei Thesaurus immer an Dinosaurier denken. Sorry.
Ja, das sind Sie nicht der Einzige.
Ich würde jetzt gerne so ein bisschen so in also wir haben drei Systeme, wenn ich das jetzt mal festhalte. Wir haben EconBiz, wir haben EconStore und wir haben dieses Thesaurus-System.
Ja, sozusagen. Wobei dieses Thesaurus-System ist ja quasi ein dienendes System
ist klar.
Für die Recherche.
Ist klar, aber es ist trotzdem nicht uninteressant, weil ich damit ja im Grunde genommen so mein Thema so fachbegrifflich so ein bisschen, ich sag jetzt mal auch eingrenze und da vielleicht auch in anderen Systemen sogar mitarbeiten kann. Dass ich so ein bisschen lerne, wie das überhaupt so verschlagwortet wird, in welchem Bereich sich das bewegt. Also eine ganz mächtige Geschichte. Mir ist eigentlich wichtig, dass die Hörer so ein bisschen mitnehmen. Freunde, wenn ihr Wirtschaftsthemen habt, vergesst bitte nicht die, das ist immer blöd, ne? Die gute alte Bibliothek, die ja eigentlich total modern ist, wenn man sich das da mit der ZBW jetzt mal einfach so anguckt.
Also
ja, genau. Vergesst bitte nicht EconBiz.
Genau. Das wäre jetzt der Aufruf zum Ende.
Alles klar. Wunderbar, vielen Dank.
Ja. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Sie haben Fragen zum Thema Recherche in Bibliotheken. Sie sind interessiert an einer Schulung zu diesem Thema. Dann ist Frau Heike Baller von Profiwissen genau der richtige Ansprechpartner für Sie. Das Gespräch mit Frau Baller haben wir am 15. November 2018 aufgezeichnet. Gerne können Sie die Kontaktdaten über die Podcast-Seite von Frau Baller hier abrufen. Sie können gerne kommentieren. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Wiederhören. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Gespräch mit Heike Baller von Profiwissen. Eine gute Zeit und bis bald, sagt Michael Klems von infobroker.de.